Guten Morgen. Eben bei der Einleitung habe ich gedacht, das klingt nach einem interessanten Thema, bis ich gemerkt habe, dass ich derjenige bin, der darüber predigt. Einfach ausradiert. Was sagt Jesus über die Hölle? Ich muss gestehen, ich höre heutzutage sehr wenig darüber. Deswegen dieser Titel. Und darüber mal zu predigen, war irgendwo mein eigener Wunsch. Weil es hat mich herausgefordert, mehr darüber zu erfahren. Und genau genommen passt es auch zu dem heutigen Tag, zum Ewigkeitssonntag. Denn wir werden die Ewigkeit verbringen. Die Frage ist nur, wo? Im Himmel oder in der Hölle? Der Amerikaner würde sagen, smoking or non-smoking. Raucher oder Nichtraucher abteilen. Wir finden heute eigentlich sehr wenig über die Hölle, sei es in Büchern, sei es in Predigten, sei es in Andachten. Und ich möchte einfach heute den Anlass dazu nehmen, dass wir mal darüber nachdenken. Auch unsere Bibel aufzuschlagen und nicht nur nach Versen zu suchen, die uns ermutigen, die uns Zuspruch zusprechen, sondern auch mal Themen nehmen, die uns vielleicht Unbehagen bereiten. Jesus' Aussagen sind voll davon. Zum Beispiel sagt er, wenn dein rechtes Auge dich zur Sünde verleitet, reiß es von dir. Es ist besser, dass du mit einem Auge in den Himmel gehst, als mit zwei Augen in die Hölle. Oder zum Beispiel, wenn wir zu unserem Bruder sagen, du Idiot oder du Vollpfosten in dem heutigen Deutsch, dann verurteilt das Jesus auch zutiefst. Oder wenn wir anderen nicht vergeben, dann wird uns nicht vergeben. Das sind alles Aussagen, die uns herausfordern, die uns zum Nachdenken bringen. Oder wenn wir darüber lesen, dass Menschen wie Diebe, Trunkenbolde, Ehebrecher, Götzendiener nicht in das Himmelreich gehen werden. Was machen wir mit solchen Sachen? Trotz dieses schweren Themas möchte ich einfach diese Zeit auch dafür nutzen und hoffen, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dass ihr nicht kreideweiß und mit Gänsehaut den Raum hier verlasst, sondern ich möchte, dass ihr diesen Raum verlasst, ermutigt. Aus vier Gründen. Ermutigt, dass wir ermutigt werden, anderen Menschen von dieser rettenden Botschaft zu erzählen. Das, was Gott letztendlich getan hat am Kreuz, dass er seinen Sohn geopfert hat. Dass wir durch ihn Vergebung unserer Sünden haben. Dass wir dazu ermutigt werden, auch unseren Mitmenschen davon zu erzählen, davon weiterzugeben. Dass wir ermutigt werden, einfach zu sehen, was Gott auf sich genommen hat. Damit wir nicht in die für uns verdiente Hölle gehen. Denn wir sind alle Sünder. Keiner ist gerecht. Das ist das, was die Bibel sagt. Aber er hat alles getan, dass das nicht passiert in unserem Leben. Drittens, dass wir ermutigt werden, dass unsere Namen, die Christus als Herrn und Erlöser bezeugen und angenommen haben, dass unsere Namen in dem Buch des Lebens geschrieben sind. Und viertens, dass wir ermutigt sind oder ermutigt werden, einfach mal unser eigenes Glaubensleben zu hinterfragen. Vielleicht gibt es Bereiche, wo wir vielleicht nicht im Einklang mit dem Herrn Jesus leben. Auch dazu soll diese Predigt dienen. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir uns heute in aller Freiheit hier versammeln dürfen und dass wir diesen Ewigkeitssonntag feiern dürfen, dass wir darüber nachdenken dürfen, was du getan hast, dass es diese beiden Wege nur einmal gibt. Die Ewigkeit bei dir oder die Ewigkeit getrennt von dir. Ich möchte dich bitten, dass du mich heute führst, einfach meinen Mund zu öffnen, dass du mir die Worte gibst, die ich reden soll und dass du einfach auch der Gemeinde hilfst, diese Worte aufzunehmen, die von dir kommen. Und alles, was vielleicht aus meinen eigenen Gedanken herauskommt, was nicht deinem Wort entspricht, nimm es einfach fort. Bewahre du mich vor Stolz, vor Hochmut, und schenk du mir einfach eine Demut, über dieses Thema der Hölle zu reden. Ich danke dir dafür, was du tun wirst. Amen. Die Bibel gibt keine klare Darstellung darüber, wie die Hölle letztendlich aussieht. Sie arbeitet sehr viel mit Symbolen, mit einer gewissen Beschreibung. Da spricht sie zum Beispiel in Matthäus Evangelium Kapitel 13, Vers 5 vom Feuer und das in vielfältiger Auswahl. Da werde ich nachher noch drauf eingehen. Sie spricht von der Dunkelheit. Sie spricht von einer Bestrafung, die in der Hölle passieren wird. Von einem Getrenntsein von Gott. Von einem Ort der Ruhelosigkeit. Sie spricht vom zweiten Tod. Sie spricht auch von einem Ort, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird, wo ein großes Jammern und Bibbern sein wird. Und wenn das Thema der Hölle so zentral ist, warum hören wir so wenig darüber? Ich glaube, in einem Gottesdienst war, glaube ich, Janosch, unser Pastor, der Letzte oder eigentlich in den letzten Jahren der Einzige, von dem ich mal etwas gehört habe, hier vorne von der Kanzel, wo er etwas über die Hölle gesagt hat vor einigen Wochen. Richard Niebuhr, das ist ein Amerikaner, einer der bedeutendsten Theologen und Ethiker des 21. Jahrhunderts, der sagt über liberale Theologie Folgendes. Er sagt, ein Gott ohne Zorn bringt Menschen ohne Sünde in ein Himmelreich ohne Gericht durch den Dienst Christi ohne das Kreuz. Das soll bedeuten, dass es ein komplett weichgespültes Evangelium ist. Ein Gott der Liebe kann nicht ein Gott des Zorns sein. Wir Menschen, wir sind gut, wir sind nicht sündig. Und es gibt kein Gericht und. Leider ist dieses verwässerte Evangelium überall zu hören, zu besingen und zu lesen. Aber wenn wir daran wirklich glauben, dann bastelt, glaube ich, jeder von uns seinen kleinen, süßen Jesus. Und wir nehmen nicht mehr wirklich das, was in der Bibel steht, was wir dort nachlesen können. Aber letztendlich müssen wir uns manchmal der Konfrontation stellen. Vielleicht auch gewissen Konflikten, auch im Glaubensleben, dass wir uns damit auseinandersetzen. Als ich diese Woche über das Thema der Hölle einfach mir die Zeit genommen habe, gab es schon Momente, wo ich mir gedacht habe, wie kann das sein? Warum gibt es die Hölle? Warum ist es ein ewiges Strafgericht? Und zu gewissen Fragen habe ich ehrlich gesagt keine Antwort. Ich weiß es nicht. Aber wir können nicht immer nur so tun, als wenn nur Gott dafür da ist, dass es uns gut geht, dass wir uns gut fühlen, dass alles gelingt. Ray Comfort ist ein in der englischsprachigen Welt zumindest ein sehr bekannter Evangelist und Apologist. Apologetik heißt Anfechtungslehre. Und der spricht in einer sehr bekannten Botschaft von dem besten Geheimnis der Hölle. Und das beste Geheimnis der Hölle nach seinen Übertragungen ist, dass quasi jeder Mensch glaubt, dass er gut ist, dass niemand den Zorn Gottes fürchten muss, weil Gott ja ein Gott der Liebe ist und somit auch nicht das Gericht Gottes fürchten muss. Und letztendlich die Hölle ein altes Prinzip ist, was überholt ist. Das sogenannte Geheimnis der Hölle. Und wenn ich in die Welt hinausschaue, dann sehe ich das in vielen Büchern, in vielen Predigten, in vielen Liedern, die wir auch besingen. Es gibt Pastoren, die nicht mehr an die Hölle glauben. Es gibt evangelikale Christen, die nicht mehr an die Hölle glauben. Aber wenn wir nicht mehr an die Hölle glauben, dann stellen wir, glaube ich, den Herrn Jesus in Frage. Denn da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Denn letztendlich ist es der Herr Jesus, der sehr, sehr viel über die Hölle gesagt hat. Und ich weiß, dieses Thema ist so umfassend, dass wir heute Morgen auf jeden Fall nicht die Zeit haben werden, wirklich allen Fragen auf den Grund zu gehen. Und ich weiß noch nicht, mit welcher Erwartungshaltung ihr vielleicht hergekommen seid. Aber zumindest werden wir einen kleinen Teil betrachten und uns ausschließlich mit den Aussagen des Herrn Jesus beschäftigen. Denn sonst, wie gesagt, würde es den Rahmen sprengen. Und wer mehr zu diesem Thema hören möchte oder beziehungsweise lesen möchte, den kann ich nur das Buch empfehlen, Hölle Leid. Das ist ein evangelikaler Pastor aus Amerika. Der Originaltitel heißt Erasing Hell, ausradierte Hölle, was wir heutzutage aus der Hölle gemacht haben. Es ist ein tolles Buch, es kostet 10 Euro, das könnt ihr sicherlich im Anschluss an den Gottesdienst drüben bestellen. Wie gesagt, wer mehr darüber erfahren möchte, ist ein tolles Buch. Ihr müsst heute Morgen auch nicht einer Meinung mit mir sein, Aber wie gesagt, wir dürfen das nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir können theologisch gesehen unterschiedliche Auffassungen sein, was zum Beispiel die Auserwählung Gottes angeht oder der freie Wille des Menschen oder die Endzeit, wie passiert das nun, wann kommt Jesus zurück, vor der Trübsal, nach der Trübsal. Wir können theologisch gesehen in gewissen Bereichen unterschiedlicher Meinung sein. Aber in gewissen Bereichen können wir nicht unterschiedlicher Meinung sein. Wo Jesus zum Beispiel sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Da können wir nicht unterschiedlicher Meinung sein. Wir können auch nicht unterschiedlicher Meinung sein, dass es die Hölle nicht mehr gibt, wie bei den Zeugen Jehovas zum Beispiel. Wenn Jesus so zentral darüber gelehrt und gepredigt hat. Es gibt zum Beispiel in der gesamten Bibel niemanden, der mehr über die Hölle gelehrt hat als Christus. Jesus spricht über die Hölle bzw. das Gericht mehr als über jedes andere Thema. Das müssen wir uns mal vorstellen. Es sind etwa 13% nach den Aussagen von Jean Blanchard. Mehr als die Hälfte seiner Gleichnisse beziehen sich auf das Gericht des Sünders. Das waren wir vielleicht einmal. Mehr als die Hälfte seiner Parabeln, der Gleichnisse, beziehen sich auf das ewige Gericht. Die meisten Aussagen, die wir über die Hölle finden, finden wir im Matthäus-Evangelium. Mal so über den Daumen gepeilt, sind das etwa 70%. Ich beherrsche leider keinen Dreisatz, von daher muss ich die Daumenregel nehmen. Etwa 70% im Matthäus-Evangelium. Doch klären wir erst einmal, was ist die Hölle überhaupt? Manchmal kennen wir so Aussprachen, ja, mein Arbeitstag war die Hölle heute oder meine Ehe ist die Hölle. Wir hören sehr viele Lieder im Radio über die Hölle, sei es von irgendwelchen Rockbands, Helene Fischer auch, Wolfgang Petri. Das Radio ist voll von Liedern über die Hölle, aber geben die wirklich ein richtiges Bild wieder, wie die Hölle letztendlich aussieht? Denn Christus spricht von einem Ort des Feuers. Matthäus 5, 22. Er spricht auch von einem Ort des unauslöschlichen Feuers in Lukas 3, Vers 17. Er spricht vom Feuerofen, Matthäus 13, 50. Er spricht vom ewigen Feuer, Matthäus 25, 41. Er spricht vom Gericht an vielen, vielen Stellen. Er spricht vom sogenannten Totenreich, von der ewigen Strafe, Matthäus 25, Vers 46. Von einem Ort der unbeschreiblichen Qualen und Leiden. Lukas 16, Vers 24. Und dass man diesen Ort, wenn man dort ist, niemals verlassen wird. Lukas 16, Vers 26. Warum spricht Jesus so viel davon? Meine logische Erklärung ist die, er möchte absolut vermeiden, dass wir dorthin gehen. Auf dem Weg hier heute zur Gemeinde, da fiel mir auf, wir sind über Bremen Auf jeden Fall waren diverse Warnschilder dort. Rehe, Vorsicht, ein großes Warndreieck quasi. Man soll aufpassen, dass eventuell Rehe die Fahrbahn kreuzen. Warum sind diese Schilder dort? Sie warnen uns, damit wir einfach vorsichtig fahren. Nicht, dass wir mit 120 die Landstraße längs zimmern, sondern dass wir einfach vorsichtig fahren. Vorfahrtsschilder, wir kennen das aus dem Straßenverkehr. Manchmal gibt es sogar richtig tolle Warnschilder, Radarkontrolle. Ha, da gehen wir sofort auf die Bremse. Bin ich immer sehr, sehr dankbar dafür. Oder wenn mir Fahrzeuge auf der Landstraße entgegenkommen mit Abblendlicht und sagen, hey, vorsichtig, vorsichtig. Da weiß ich ganz genau, okay, die Radarkontrolle kommt wenig später. Es sind Warnungen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Herr so oft uns einfach davor warnt, vor dieser Hölle. Denn er sagt zum Beispiel in Matthäus 25, das ist eine etwas längere Passage, wo das wirklich um das Endgericht geht. Da sagt er Folgendes. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden sie auch fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, das ist Christus jetzt, wer immer an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben hineingehen. Das sind heftige Worte. Somit ist die Hölle ein Ort des unauslöschlichen Feuers und der ewigen, bewussten Strafe der Gottlosen. Warum die ewige Strafe? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Für wen ist die Hölle bestimmt? Da schreibt Matthäus, zitiert Jesus, das Unkraut wird eingesammelt. Matthäus 13, die Verse 40 bis 42. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt. Und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben, und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles Zittern und Beben. In Johannes 12, 48 lesen wir, wer mich ablehnt, und das ist Jesus, der hier spricht, wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Das sind hammerharte Worte, aber sie kommen von unserem Erlöser. Die Ungerechten, und eigentlich kann ich sagen, wir alle sind die Ungerechten, alle Menschheit ist ungerecht, weil sie Gottes Gebote missachten und nicht befolgt haben. Aber dann wiederum die Menschen, die keine Beziehung zu Christus haben. Denn für uns, die Jesus Christus bezeugen, wissen, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Wir haben darüber heute Morgen gesungen, dass er unsere Schuld getilgt hat. Und wir werden nicht bestraft, die daran glauben und daran festhalten. Aber die Menschen, die Christus ignorieren, wie er sagt, nicht annimmt, was er sagt, haben bereits ihren Richter gefunden. Man fragt sich vielleicht, wie kann ein liebender Gott Menschen in die ewige Verdammnis schicken? Wie passt das zusammen? Denn wir wissen aus der Bibel, Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, sondern er ist auch gerecht und heilig. Nimmt mal das Beispiel von einem guten, liebevollen Richter, der treu seine Arbeit ausführt, wenn er nach Hause kommt, er bei einer Seite seiner Frau ist, liebevolle Kinder, ein toller Vater, ein toller Ehemann. Aber wenn er im Gerichtssaal ist und ihm wird vielleicht jemand vorgestellt, der 37 Banken ausgeräumt hat, der Kinder missbraucht hat, Frauen getötet hat und. Und dieser liebevolle Ehemann und Vater würde auf einmal sagen, ach, wisst ihr was, ich kann gar nicht dieses Urteil reden, ich bin viel zu gutmütig. Ich gebe dem Typen vielleicht 35 Sozialstunden und das war's. Das würde keinen Sinn machen. Ein Richter muss die Strafe nun mal geben, die einfach anliegt. Und wenn eine kleine Sünde ausreicht, dass die Menschheit von Gott getrennt wird, wir können das im ersten Buch Mose lesen. Ich meine, was haben denn Adam und Eva getan? Ist Adam über Eva hergefallen? Nein. Die haben einfach nur eine Frucht genommen, die verboten war, und haben davon gegessen. Nicht mehr, nicht weniger. Aber es hat gereicht, dass diese Trennung stattfindet zwischen Gott und den Menschen und wir immer noch darunter leiden. Das spricht aber nicht gegen die Ungerechtigkeit Gottes, sondern es spricht vielmehr davon, dass Gott heilig und gerecht ist. Aber dass vielleicht sein Maßstab, was Gerechtigkeit angeht, so viel höher liegt als unser Maßstab. Wenn ich auf den Schiffen bin und dann fordere ich die Seeleute oft heraus, hey, willst du dir $50 verdienen? Wir sagen die dir natürlich, okay, dann beweise mir, dass du ein guter Mensch bist. Ja klar, natürlich bin ich gut. Hast du schon mal gelogen? Hast du schon mal gestohlen? Ja, klar. Gottes Namen missbraucht, ja, jede Zeit. Und. Ich gehe schrittweise die 10 Gebote durch und die Menschen erkennen einfach, Mensch, wir sind gar nicht so gut, wie wir glauben. Und es gilt auch nicht mein Maßstab oder der Maßstab hier in Bremerhaven. Der Maßstab hier in Bremerhaven ist ein ganz anderer Maßstab als der Maßstab in Delhi, in Indien. Da ist Korruption an der Tagesordnung. Oder wie man über Menschen denkt in der arabischen Welt. Die Wertigkeit der Frau. Wir haben hier einen völlig anderen Maßstab. Aber es gilt Gottes Maßstab und nicht unser eigener. Unser natürlicher Menschenverstand zeigt uns letztendlich, dass ein schweres Vergehen eine schwere Strafe mit sich bringen muss. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Und wir würden auf die Barrikaden gehen, wenn das nicht der Fall wäre bei solchen Strafen, beim Straftäter. Und Jesus spricht nun mal, wenn wir jemanden hassen und auf zutiefst ablehnen, dann haben wir ihn bereits im Herzen gemordet und getötet. Er spricht auch bei sexueller Begierde von Ehebruch. Unabhängig, ob das nur Gedanken waren. Bei Gott herrscht ein anderer Gerechtigkeitssinn. Wir kennen das vielleicht aus dem Polizeidienst. Wenn ein kleinster Eintrag in meinem polizeilichen Führungszeugnis vorhanden ist, kann und darf ich gewisse Berufe nicht mehr ausüben. Da haben wir es genauso. Geht nicht mehr. Stimmt's? Oder? Richtig? Denn wir müssen einfach mal festhalten, dass wir Menschen uns eigentlich immer wieder gegen Gott auflehnen und nichts mit ihm zu tun haben möchten. Wie ist das zum Beispiel, wenn du deinem Arbeitskollegen oder deiner Nachbarin erzählst, hey, du warst im Gottesdienst, hättest du nicht mal Lust? Wir kennen das Beispiel hier vom Theater. Wie reagieren dort die Leute? Ach nee, nichts für mich, lass mal stecken. Uns Christen fällt es doch schon schwer, uns von Gott leiten zu lassen. Und nicht von unseren Gefühlen und Gelüsten und Wünschen und Vorstellungen bestimmen zu lassen. Das fällt uns doch schon schwer. Aber lasst uns einmal mal festhalten. Wenn Gott Menschen retten möchte, er hat alles dafür getan. Er hat seinen Sohn geopfert. Ich habe 4 Söhne, die hier irgendwo sitzen. Da hinten sitzt einer, der sorgt dafür, dass ich sogar Ton habe. Ich würde keinen von denen für irgendeinen von euch opfern. Tut mir leid. Würde ich niemals machen. Niemals. Aber Gott hat seinen Sohn für uns geopfert, die ihn eigentlich von morgens bis abends nur noch ignorieren wollen. Wir haben in uns nicht diesen Hunger, oh, ich möchte Gott dienen, ich möchte das tun, was er in seinem Wort sagt. Nee. Da passiert eine Neugeburt. Dann passiert das. Stückweise. Aber er hat alles dafür geopfert, dass wir diese Freiheit haben, heute Morgen hier sitzen zu dürfen. Und dass wir die Freiheit haben und ermutigt zu sein oder ermutigt sein können, dass unsere Ewigkeit nicht in der Verdammnis sein wird, sondern im Himmel, bei ihm, für alle Ewigkeit. Er hat alles getan. Und was hat Christus auf sich genommen? All die Qualen, all die Schmerzen, die er erlitten hat. Die Verfolgung, selbst die Jünger, die nichts mehr von ihm hören wollten, sich abgewendet haben von ihm. Und es war auch nicht der Schmerz, der Jesus wehgetan hat, als er am Kreuz hing. Weil sonst hätte er gesagt, Vater, Vater, ich habe solche Schmerzen. Das hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Das war der Schmerz, vom Vater verlassen worden zu sein. Warum hat er das getan? wegen seiner unglaublichen, großen Liebe für uns Menschen. Nicht nur für uns Menschen hier in Bremerhaven oder wo immer ihr auch gerade jetzt herkommt. Für die Welt hat er es getan. C.S. Lewis, und das ist mein einziges Zitat heute Morgen, was nicht von Jesus kommt, sagt Folgendes zu dem Punkt, wie kann ein liebender Gott es zulassen, dass Menschen in die ewige Verdammnis gehen. Er sagt Folgendes, er sagt, am Ende gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen, zu denen sagt Gott, es gibt zwei Arten von Menschen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die anderen Menschen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Soll bedeuten, Gott lässt den Menschen den Willen. Es sei denn, er greift ein. Dürfen wir Angst und Furcht benutzen, dass Menschen sich zu Gott bekennen und bekehren? Ich weiß, vor 100, 200 Jahren, das war vor meiner Zeit, da wurde vielleicht sehr viel Druck ausgeübt mit diesem Thema. Bekenn dich zum Herrn, ansonsten wirst du in der Hölle schmoren. Oder so ähnlich. Heutzutage hören wir gar nichts mehr davon. Und ich glaube, das ist auch falsch. Der Fehler, der vorher vielleicht getan worden ist, dass man es übertrieben hat, genau den Fehler machen wir heute, dass wir überhaupt nicht mehr davon reden. Aber frag doch mal deine Nachbarn oder deinen Kollegen, sag mal, was glaubst du, wenn bei dir die Lichter ausgehen? Wo bist du? Nur mal diese einfache Frage. Glaubst du, dass du für alles gerade stehen musst, was du gesagt, getan und gedacht hast? Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch den Leib zu verderben vermag, in der Hölle. Das ist Jesus, der im Matthäus-Evangelium Kapitel 10, Vers 28 davon spricht. Und dasselbe wird wiederholt im Lukas-Evangelium Kapitel 12, Vers 5. Können wir Angst benutzen, um Menschen dazu zu bringen, dass sie sich Gott zuwenden? Ich sage dazu, wenn der Herr Jesus das getan hat, dann können wir das auch. Aber in einer Liebe. Und das hat der Jesus getan. Wenn ich im Hafen unterwegs bin, dann ist es eigentlich genau der Punkt. Was nützt es, wenn ich den Menschen, die aus aller Welt hier nach Bremerhaven kommen, netter Typ bin, sie mit Telefonkarten versorge oder mit Pudelmützen oder mit Weihnachtsgeschenken, sie in die Stadt fahre, mit ihnen zum Basketball gehe oder zum Eishockey, ich ihnen aber nichts von ihrer Verlorenheit erzähle, nichts von der Retterliebe Jesu. Was ist es dann? Und so verstehe ich auch Gemeindedienst. Egal, in welchem Dienst wir uns hier befinden. Wir haben einen Auftrag, Leute, dass wir den Menschen dort draußen auch von der Verlorenheit erzählen und ihnen nicht nur Kuchen und Kaffee geben. Und wenn wir vielleicht meinen, wir sind keine Evangelisten, okay, kein Problem. Es gibt so viel Material, was man weitergeben kann. Sei es Traktate, sei es ein persönliches Zeugnis oder sei es ein guter Film. Man hat die Möglichkeiten. Fällt uns das leicht? Nein. Auch mir fällt das schwer. Auch mir fällt das schwer. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Gehörten heute Morgen? Ich weiß, viele haben vielleicht noch 1000 Fragen über dieses Thema und keine von diesen Fragen wurden vielleicht beantwortet. Deswegen möchte ich euch dieses Buch einfach ans Herz legen oder einfach eure Bibel zu studieren, speziell das Matthäus-Evangelium, was dieses Thema der Hölle angeht. Muss ich als bekennender Christ die Hölle fürchten? Ich denke, ich habe dazu schon einiges gesagt. Aber, wir sollten einmal unser Leben und unsere Beziehung zu Jesus überprüfen und gegebenenfalls neu ausrichten. Denn eins müssen wir klarstellen: Unser Glaube zeigt sich nicht darin, dass wir jeden Morgen hier die Reihen füllen und nächsten Sonntag wieder herkommen. Nein, daran zeigt sich nicht unser Glaube. Unser Glaube zeigt sich darin, was wir in der Zwischenzeit machen, zwischen diesem jetzigen Sonntag und dem nächsten Sonntag. Da zeigt sich unser Glaube. Ist unser Glaube echt? Oder ist unser Leben vielleicht mit sündhaften Handeln oder Gedanken behaftet? Ich habe anfangs diesen Vers genannt, Matthäus 5, Vers 29, wenn dein rechtes Auge dich verleitet oder deine rechte Hand, hau sie ab, wirf es von dir, denn es ist besser, dass du quasi verkrüppelt in den Himmel gehst, als komplett in die Hölle. Das ist harter Tobak, was Jesus dort sagt. Und letztendlich zeigt es mir auch, wenn ich ein sündhaftes Verlangen habe, dann fordert mich Jesus dazu auf, dagegen anzukämpfen und nicht mich einfach nur zu akzeptieren oder ich gehe gerade durch so eine Phase durch. Nein, er fordert mich auf, gegen dieses Verlangen, gegen diese Sünde, was immer das auch sein mag, zu kämpfen. Keinen Frieden zu schließen. Oder Unvergebung. Menschen, vielleicht, die dir vielleicht was angetan haben, den du nicht vergeben kannst und nicht vergeben willst, fordert Jesus dich heute Morgen dazu auf, auch wenn es vielleicht nicht leicht ist, diesen Menschen zu vergeben. Denn auch da ist Christus sehr klar. Was verändert diese Botschaft in unserem Leben, mit unseren Mitmenschen? Ich muss jedes Jahr seit genau 6 Jahren immer wieder an ein Vorkommnis denken, was sich im Dezember 2012 ereignet hat. Das war Ende November, ich bin durch den Hafen gefahren, wie in der Regel jeden Wochentag, und Gott machte mich auf ein Schiff aufmerksam, was vorne am roten Sand lag, ein Autoschiff, die Baltic Ace, riesengroß, mit 1400 Autos beladen, Mitsubishis. Und Gott sagte mir, geh auf das Schiff. Ich weiß nicht, warum, ich bin nicht auf dieses Schiff gegangen. 5 Tage später bin ich nach Holland gefahren, um meinen Kollegen Felix zu besuchen. Und am Abend des 5. Dezember rief sein Kollege an und sagte, hey, hier an der Spitze von Holland, in Rotterdam, Seeland, sind 2 Schiffe kollidiert miteinander. Ein kleines Containerschiff mit einem großen Autoschiff. Das Autoschiff ist untergegangen innerhalb von 15 Minuten. 4 Tote auf der Stelle, 7 weitere Seeleute vermisst bis heute. Unterm Strich sind es 11 Tote gewesen, innerhalb von 15 Minuten. Wisst ihr, wie dieses Autoschiff hieß? Die Baltic Ace. Und ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn ich dieses Schiff besucht hätte? Hätte ich die Seeleute retten können? Hätte ich die Menschen getroffen, die 7 Tage später untergegangen sind? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß aber, ich habe eine große Chance ausgelassen, Menschen von dieser Retterliebe zu erzählen. Wissen wir, wie lange unsere Nachbarn noch leben? Oder unsere Sportsfreunde? Oder unsere Kollegen? Oder Familienmitglieder? Nein. Ich möchte euch einfach ermutigen, wenn Gott euch etwas aufs Herz legt, mit dieser Botschaft sie weiterzugeben. Macht es. Wir waren frisch im Missionsdienst, Nadine und ich, wir waren in England gewesen auf einer Konferenz und am letzten Tag saßen wir am Flughafen zusammen mit mehreren Missionaren und haben erzählt und auf einmal sagte mir Gott, hey, da drüben an der Bar, da sitzt ein alter Mann, der sieht so traurig aus. Geh zu ihm rüber und gib ihm was zu lesen, gib ihm ein Traktat. Und ich habe das immer ignoriert, den ganzen Abend über. Und dann schaute ich auf einmal rüber, die Bar war leer. Mist, ich habe es schon wieder vermasselt. Dann bin ich irgendwann aufgestanden, bin zur Toilette gegangen, komme aus der Toilette raus. Und dann sah ich den Mann auf einmal mit seinem Sohn, er sah aus wie sein Sohn, an einer anderen Stelle im Restaurant. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen, bin zu ihm rüber. In meiner zitternden Hand hatte ich das Traktat und ich sagte ihm, entschuldigen Sie, ich komme aus Deutschland, ich möchte Ihnen etwas zu lesen geben. Dann drehte sich der Sohn um, Geschäftsmann, und sagte Folgendes: Wenn du uns etwas verkaufen möchtest, musst du etwas selbstsicherer auftreten. Meine Knie haben geschlottert. Meine Stimme war zitterig. Aber es war mir in dem Moment egal. Ich habe es gemacht. Dennoch muss ich leider sagen, es gab viele Möglichkeiten, die ich einfach nicht genutzt habe. Aber einfach mit dieser Ewigkeit im Kopf ist letztendlich jeder Tag ein Ewigkeitstag. Dass wir darüber nachdenken. Und dass wir darum bitten, dass Gott uns einfach hilft, diese Ängste zu überwinden. Ich sagte bei der Einleitung, dass ich hoffe, dass jeder hier ermutigt aus dem Gottesdienst geht. Ermutigt über das, was Gott in deinem Leben bereits getan hat, was er auf sich genommen hat. Ermutigt darüber, dass dein Name in dem Buch des Lebens geschrieben ist. Denn wir haben dazu nichts beigetragen, nichts. Das war alles Gott durch seinen Christus, den er geopfert hat für unsere Schuld. Drittens, dass wir ermutigt werden, Menschen von dieser unglaublichen Botschaft zu erzählen. Und viertens, dass wir ermutigt werden, einfach mal unser eigenes Glaubensleben zu überprüfen. Und wenn wir merken, dass es vielleicht hier und da Bereiche gibt, die nicht in Ordnung sind, dass wir die in Ordnung bringen. Die letzten Verse der Bibel in der Offenbarung, die reden davon, es ist eine Einladung, kommt. Kommt Herr oder komm Jesus, komme bald. Und es ist letztendlich auch eine Einladung, komm. Komm zu mir, vertrau dich mir an. Als die Engel verkündet haben, dass Christus, der Sohn Gottes, geboren wird, da ist einer der Name Immanuel, Gott ist mit uns. Und diesen Sohn hat er geschickt, damit wir die Ewigkeit nicht in der Hölle verbringen, sondern dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen werden. Und wenn wir Buße tun, und ich hoffe, viele von uns haben das bereits getan, Buße tun über unsere Sünde, über unser gottloses Leben, dann wird er uns annehmen, wenn wir darauf vertrauen, dass Christus alle Schuld auf sich genommen hat. Alle meine Gedanken, alle meine Worte, alle meine Taten, die ich getan habe, hat er mit ans Kreuz genommen. Und wenn ich darauf vertraue, dann weiß ich, dass mein Leben, meine Ewigkeit bei ihm sein wird. Und das wünsche ich uns allen, dass das so sein wird. Ich bete mit uns zum Schluss. Himmlischer Vater, es ist nicht leicht, über Konsequenzen zu reden und über Konsequenzen nachzudenken. Aber du hast es getan. Du hast uns nicht nur einmal davor gewarnt, wie ein Leben aussieht, was von dir getrennt ist. Du hast nicht umsonst so viele Male von dem Gericht gesprochen, von der Hölle. Und hast uns die eigentlich deutlich uns vorgemalt, wie sie aussieht. Denn du möchtest, dass niemand dort hineingeht. Herr, ich möchte dich bitten einfach für den restlichen Tag heute, dass du uns hilfst, das Gehörte zu verdauen und darüber nachzudenken und Fragen, die vielleicht entstanden sind oder Unklarheiten, dass du uns einfach auch willig machst, auch in deinem Wort einfach danach zu forschen. Ich danke dir einfach, dass wir nicht alleine sind, dass wir dich haben. Und befähige du uns einfach in diesen Punkten der Ermutigung, über unser Glaubensleben nachzudenken. Aber befähige du uns auch, dass wir bereitwillig mehr von dir erzählen und uns nicht immer nur darauf ausruhen, dass wir vielleicht diese oder jene Begabung nicht haben. Herr, manchmal kostet uns auch das etwas. Ich danke dir für das, was du tun wirst. In deinem wundervollen Namen. Amen.